Halleluja. Preis dem Herrn. Ist das nicht gut, dass wir nicht heute alle gekreuzigt werden, weil heute Karfreitag ist? Ist das nicht wunderbar, auch schon zu wissen, wie es ausgegangen ist? Und trotzdem ist es gut, sich mit dem zu beschäftigen, was da passiert ist und nicht so sehr mit dem, ja, wie war das jetzt und wie haben die Nägel durch die Hände geschlagen von Jesus und wie hing der da und wie war überhaupt das Kreuz gebaut, sondern mehr unter dem Gesichtspunkt, welche Auswirkungen hat das für mein Leben? Und insbesondere, wenn du ein wiedergeborener Christ bist, wenn du jemand bist, der Christus nachfolgt, der den Herrn liebt und ihm gefallen will, dann will ich dir einfach sagen, dann solltest du dich fragen, wie kann ich das Kreuz ehren? Und das ist, was ich dachte, was eine gute, angemessene Karfreitagsbotschaft ist, ehre das Kreuz. Nun musst du ja erstmal ein bisschen wissen, ja, welche Bedeutung hat denn das Kreuz? Wie Pastor Manfred vorhin gesagt hat, das Leiden, das Jesus am Kreuz hatte, ist nicht unser Leiden heute. Und es ist nicht vergleichbar mit irgendeinem Leiden heute, egal wie schlimm das Leiden ist, weil jedes Leiden, was irgendein Mensch auf dieser Erde hat, ist ein Leiden infolge von Sünde, infolge von Schuld, infolge von Abwendung von Gott. Bitte verstehe mich richtig, es geht nicht darum, dass der Einzelne sich abwendet von Gott, dass der Einzelne Schuld hat und deswegen mehr leidet als ein anderer. Wir haben alle Schuld. Die Bibel sagt, wir sind alle in Schuld empfangen, in Schuld geboren. Es fing an mit Adam. Du kannst also wieder auf Adam alles schieben. Es geht nicht um eine individuelle Schuld, die dann dazu führt, dass du individuell Leiden hast. Jemand, der in irgendeinem sehr armen Land unter extrem schlechten Umständen in irgendwelchen Slums geboren ist, hat nicht mehr Schuld als jemand, der in einer Familie, was weiß ich, wohnhaft Zürich-Goldküste geboren ist. Versteht ihr, was ich meine? Es geht nicht um die individuelle Schuld, sondern es geht um die Schuld, die die Menschheit auf sich geladen hat, angefangen mit dem ersten Menschen und jeder von uns ist mit in das reingegangen, sich von Gott abzuwenden, ohne ihn zu leben, ihn nicht zu respektieren, ihn nicht zu lieben. Was jetzt in der Folge natürlich passiert ist, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und der Vorgeschmack auf den Tod ist das Leiden, das wir haben. Ich rede jetzt von dem Tod, den Menschen erleben, die getrennt sind von Gott. Denn wenn du von neuem geboren bist, dann hat der Tod seinen Schrecken verloren. Aber für einen Moment meine ich die Leute, die nicht von neuem geboren sind. Wenn du keine Erwartung hast auf ein Leben danach. Und bei Jesus war das ganz anders. Das ist nämlich genau der Grund, warum Jesus nicht einen natürlichen Vater haben konnte. Nicht nur, weil er Gott als Vater brauchte. Er musste von einer Frau geboren werden, weil du kannst auf diese Erde als Mensch nur kommen, wenn du geboren wirst. Du kannst nicht einfach vom Himmel fallen als Mensch. Du kannst nicht einfach ein Gedanke sein und plötzlich bist du materiell da. Du musst geboren werden. Und es ist auch, wenn es uns heute viele, die Medien und sonst wer glauben machen will, es ist auch bis heute im 21. Jahrhundert nur möglich, von einer Frau geboren zu werden. Ja, also auch das, was da so durch die Medien manchmal geistert, von wegen ein Mann, der ein Kind gekriegt hat, ja, ein Mann, der mal eine Frau war, der eigentlich eine Frau ist und ein Identitätsproblem hat in dem. Ja, aber du musst einen natürlichen Leib der Frau haben, um ein Kind gebären zu können. Und es ist auch klar, dass dies eine Jungfrauengeburt war. Weil wäre Jesus auf normale Art empfangen worden, wäre er ja wieder mit dem Samen, wäre ja wieder die Sünde vererbt worden. Aber es war ein göttlicher Same. Wir wissen, der Same ist das Wort, das der Engel zu Maria gesprochen hat. Dieses Wort wurde ein Mensch. So sagt Johannes im Anfang seines Evangeliums. Und dieser Mensch Jesus ist ohne Schuld geboren. Und er hat nie in seinem Leben gesündigt. Das heißt, für ihn gab es keinen Lohn der Sünde. Weißt du, wenn du nicht arbeiten gehst, hast du keinen Lohn. Das verstehen wir alle. Ja, und genauso ist es mit der Sünde auch. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber jemand, der komplett ohne Sünde geboren ist und niemals gesündigt hat, der hat nicht den Lohn der Sünde. Eigentlich finde ich das Wort Lohn an der Stelle gar nicht schön, weil der Lohn ist ja eigentlich was Schönes. Ja, aber man könnte auch sagen, die Folge oder die Konsequenz der Sünde. So, und deswegen hat Jesus am Kreuz für etwas gelitten, das nicht seins war. Er ist in ein Leiden hineingegangen, das nicht Leiden war, das durch ihn oder aus ihm oder durch die Menschheit an sich, die was mit ihm zu tun hatte, entstanden ist, sondern er hat sich hingegeben für ein Leiden, das eigentlich völlig außerhalb seiner Person war. Und das ist ein großer Unterschied. Das ist der große qualitative Unterschied. Und dann hat er nicht nur das Leiden einer Person getragen. Und egal wie groß das Leiden einer einzelnen Person ist, es ist immer nur das Leiden einer Person. Aber im Jesaja 53 kannst du lesen, dass Jesus das Leiden aller auf sich geladen hat. Der gesamten Menschheit, und egal was eine Einzelperson leidet, und versteht mich, ich will das nicht klein machen. Es ist trotzdem minimal im Vergleich zu dem, wenn du das Leiden aller zusammennimmst. Und ich denke, wenn wir anfangen, diesen Unterschied in Qualität, denn es war kein Leiden aufgrund von Schuld oder aufgrund von eigener Schuld, und Quantität, nicht das Leiden von einem Menschen, egal wie viel das ist. Und es gibt wirklich, wenn du manche Lebensgeschichten hörst oder liest, sehr viel Leiden. Aber es war das Leiden von allen. Nur schon, wenn du mal 5 Leute zusammennimmst, die du vielleicht kennst, die viel Leiden erlebt haben. Nur schon das zusammen. Aber jetzt war es das Leiden aller Menschen, die es jemals gab, die zur Zeit Jesu auf der Erde waren und die jemals auf dieser Erde sein werden. Ja, auch kein Vergleich in der Quantität. Und das Leiden Jesu war auch insofern anders, als dass er es in einer anderen Art und Weise gehandhabt hat, als wir das tun. Wenn wir leiden, dann hat das Auswirkungen auf die Menschen um uns rum. Und egal wie sehr wir versuchen, es nicht so tun zu lassen, wie gesagt, ich habe es schon manchmal gesagt, je mehr wir sagen, ich will niemand zur Last fallen, eigentlich umso mehr fallen wir Leuten zur Last, weil nur schon mit dem Satz fallen wir Leuten zur Last. Ja, es sind nämlich Leute gesetzt und wir dienen Leuten damit, indem wir uns von ihnen dienen lassen. Ja, du dienst deiner Frau damit, indem du ihr Essen isst und sie dafür lobst und das anerkennst. Mehr als wenn du ihr die ganze Zeit einen Vortrag hältst, oh, du hättest gar nicht kochen müssen und das wäre gar nicht nötig gewesen und ich will dir nicht zur Last fallen. Also ich weiß nicht, was andere Frauen da so denken, aber da könnte ich den Teller nehmen und könnte meinem Gegenüber schon ins Gesicht drücken. Offen gestanden. Denn ich habe es nun mal gemacht und ich habe es gern gemacht. Und alles, was ich möchte, ist, dass du dich drüber freust. Und das ist, anstatt im Elend zu versinken, dass ich doch hätte gar nicht. Das ist vorbei. Es gibt nicht mehr den Fall, dass ich mir die Arbeit nicht gemacht hätte. Das Essen steht auf dem Tisch. Ja, oder wenn Menschen manchmal krank sind oder auch im Alter. Ich meine, wir alle wissen, dass wir im Alter älter werden. Und wir alle wissen und sollten dankbar sein, wenn unsere Kinder eine gewisse Verpflichtung fühlen, mit uns als Eltern darüber zu reden, wenn es uns nicht mehr so gut geht, was wir für Pläne haben und so weiter und sich Gedanken machen um uns und nicht einfach sagen, ja, ist doch denen ihr Problem. Anstatt dass wir ihnen da vorträgen, ja, wir wollen dir nicht zur Last fallen. So. Nein, das ist doch, am wenigsten fällt man seinen Kindern zur Last. Oder auch, wenn man krank ist, anderen Menschen, indem man einfach klare Dinge sagt. Und sag, weißt du, ich habe im Moment gerade das und das Problem und ich wäre froh, du könntest mir so und so und so helfen. Das ist doch viel besser, als wenn man da eine halbe Stunde dem anderen noch ein schlechtes Gewissen macht, dass es ihm gut geht. Ja, ich meine, das, ja, ich will gar nicht weiter reingehen. Aber all das hat Jesus nicht gemacht. Jesus hing nicht so am Kreuz, wie du es in manchem Hollywood-Film siehst. Jesus hat nicht vorwurfsvoll alle angeschrien und zum Schluss noch seinen eigenen Vater, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es heißt im Jesaja 53, dass er wie ein Schaf zur Schlachtbank geführt wurde und er tat seinen Mund nicht auf. Er meckerte nicht. Er sagte nichts zu all dem, sondern tat einfach, was getan werden musste. Und das wäre so der Anfang von dem, dass wir anfangen sollten zu denken, neben dem, dass wir natürlich insbesondere jetzt gerade im Grundlagenseminar, aber auch sonst in dieser Gemeinde immer wieder darüber predigen, was das Kreuz für uns getan hat, welche Auswirkungen das Kreuz hat, dass Jesus, der reich war, um unsretwillen arm wurde, damit wir durch seine Armut reich werden, dass er unsere Leiden, unsere Krankheiten getragen hat, damit wir der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben und durch seine Striemen geheilt sind, dass er, so wie wir vorhin gesungen haben, für uns zur Sünde gemacht wurde, damit wir Gottes Gerechtigkeit sind. Wofür brauchen wir das? Damit wir mit Freimütigkeit zum Thron der Gnade treten können. Dass wir Vergebung haben für Sünde. All diese Dinge, was das Kreuz für uns hervorgebracht hat. Wie können wir das ehren? Und das ist die Frage, mit der wir uns heute Morgen beschäftigen wollen. Und es gibt verschiedene Wege, das zu tun, aber zuerst mal, also das Thema heute ist, oder der Titel der Predigt ist, Ehre das Kreuz. Und zuerst müssen wir ein bisschen drüber nachdenken. Wir haben in unserer Zeit ein bisschen Mühe, mit jemandem oder etwas zu ehren. Das liegt daran, dass wir so, wenn du in meinem Alter ungefähr bist, dann bist du aufgewachsen in der Generation, wo die Eltern Angst hatten, ihre Kinder zu viel zu loben, damit sie nicht zu stolz wären. Insbesondere christliche Kinder haben immer Angst, ihre Kinder, christliche Eltern haben immer Angst, ihre Kinder zu viel zu loben, dass sie nicht zu stolz werden. Und dann wächst man auf in einer Kultur, dass man gar nicht weiß, wie lobt oder ehrt man jemand überhaupt. Wir denken dann so, ja, nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. So, und denken, das war jetzt ein Lob. Also wenn das einzige Lob ist, wenn deine Kinder anfangen zu jubeln und zu tanzen, wenn du mal zu ihnen sagst, ja, nicht schlecht, und sagst, oh, er hat mich gelobt, das erste Mal, sie hat mich gelobt, dann machst du irgendwas falsch. Dann musst du daran arbeiten. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, jemanden zu loben oder jemanden zu ehren. Und das müssen wir ganz neu wieder lernen. Ja, du kannst jemanden ehren mit Worten. Du kannst jemand ehren, indem du ihm was schenkst, indem du ihm was Gutes tust. Du kannst jemand ehren, indem du dich in seine Dienste stellst. Das ist zum Beispiel, was ich mit meinem Mann mache. Ich ehre meinen Mann und ich ehre die Gabe, die ich in ihm sehe, die Gott ihm gegeben hat, indem ich mich restlos und voll ihm zur Verfügung stelle, indem ich alles, meine Gaben, meine Fähigkeiten, alles, was ich bin und habe, dem unterordne. Ich mache nichts, ohne dass ich meinen Mann vorher frage. Ich gehe nirgendwo hin, zu keiner Konferenz, zu keiner Veranstaltung auswärts, nicht in die Ukraine, gar nichts, ohne dass ich mit ihm vorher drüber rede und ohne dass das in seinen Plan eingeordnet ist. Es hat etwas mit Ehren zu tun. Also wenn du jetzt verletzt bist als Frau, wirst du denken, oh nein, was für eine Unterdrückung. Lass es mich dir nochmal sagen, das hat etwas mit Ehren zu tun. Ich muss das nicht machen. Ja, ihr kennt vielleicht meinen Mann nicht so gut wie ich, aber ich müsste nicht mal viel kämpfen mit ihm. Ich könnte einfach sagen, du, ich mache jetzt das und das und vielleicht würde sich ein bisschen Gedanken machen, ob ich alles schaffe, was ich mir vornehme. Ich habe immer ein bisschen größere Pläne als die Zeit und die Möglichkeiten, das zu erlauben. Aber im Großen und Ganzen würde er nicht sagen, nein, das will ich nicht oder geh nicht dorthin oder mach das nicht. So, ich mache das freiwillig, weil es ist eine Form, jemanden zu ehren, indem ich mich ihm zur Verfügung stelle. Eine andere Form, jemanden zu ehren, ist, dass ich ihm Aufmerksamkeit schenke, dass ich ihm Zeit schenke. Eine Form, jemanden zu ehren, ist, dass ich von ihm rede die ganze Zeit, dass ich gute Dinge erzähle. Und wenn wir das Kreuz ehren, das geht natürlich, jetzt ging es alles um Menschen. Wenn wir das Kreuz ehren, müssen wir uns fragen, was ist das Kreuz eigentlich? Du könntest sagen, was am Kreuz passiert ist, ist sowas wie das Erbe von Jesus. Oder das Lebenswerk von Jesus. Wie kann man das Werk einer Person ehren? Wir haben so eine Unkultur, einfach ein Denkmal zu setzen. Oder wir benennen einen Platz nach der Person oder eine Straße. Oder wir schreiben es als Aprilscherz in die Schaffhauser-Nachrichten, die dies gelesen haben. Oder wir, was weiß ich, wir schreiben irgendeinen Artikel in der Zeitung, wir machen einen Fernsehbericht oder irgend so etwas. Aber das sind alles die kleinen, die leichten, die unwichtigen Formen, jemanden zu ehren. Es gibt eine viel großartigere Form. Nehmen wir mal an Pastor Manfred. Nehmen wir mal an, wir wollen Pastor Manfred ehren. Wir wollen aber nicht ihn als Person ehren, so wie wir das vor 2 Wochen zu seinem Geburtstag gemacht haben, sondern wir wollen seine Bibelübersetzung ehren. Wie können wir die Bibelübersetzung ehren? Nun könntest du sagen, ich kaufe mir eine Vitrine und die steht bei mir zu Hause in der Vitrine und jeden Tag, wenn ich vorbeigehe, denke ich darüber nach, wie fantastisch das ist, dass dieser Mann Gottes diese Bibelübersetzung gemacht hat. Oder was du auch machen könntest, du könntest, was weiß ich, vielleicht ein Exemplar in einen Goldrahmen oder du könntest so eine Bibelübersetzung als ein Denkmal vielleicht von einem Bildhauer in Stein hauen lassen oder in Holz schnitzen, dann können wir das hier aufstellen. Statt dieser Bibel könnte da ein Neues Testament rot, vielleicht irgendwie in Marmor oder irgend sowas. Und das wäre alles toll und nicht schlecht, aber wenn du Pastor Manfred fragen würdest, ja, wie findest du das? Dann würde er ganz nett sein und sagen, ja, danke, das ist sehr lieb von dir. Aber was ist eigentlich das, womit du die Bibelübersetzung, seine Arbeit am meisten ehren könntest? Hat jemand einen Vorschlag? Also kaufen ist schon mal ein guter Schritt, aber es geht noch weiter. Eben wie gesagt, der es in die Vitrine stellt, kauft es ja auch. Lesen und weiterempfehlen und schätzen, dass du mehr verstehst. Das Anliegen dieser Bibelübersetzung ist, tiefer in das Wort einzudringen, ohne dass du ein Theologiestudium machen musst, ohne dass du Griechisch kannst, ohne dass du die gesamte römische und griechische Geschichte zu Zeiten Jesu studierst, dass du trotzdem etwas hast, wo du ein bisschen die Hintergründe verstehst, dass du verstehst, warum Paulus bestimmte Dinge schreibt, dass du dich nicht mehr daran stoßen musst, die Frau schweige in der Gemeinde, sondern dass du verstehst, warum Paulus das gesagt hat, dass du verstehst, welchen Hintergrund das hat, dass die Frau ihr Haupt bedeckt haben soll und so weiter, dass du anfängst, bestimmte Dinge zu verstehen und dann entsprechend handeln kannst in deinem Leben. Das ist genau der Grund. Und am meisten ehrst du Pastor Manfred, indem du diese Bibel jeden Tag gebrauchst. Indem du darin liest und studierst und anfängst, das in dein Leben einzubauen und umzusetzen und zu tun. Und jetzt kommen wir wieder zurück. Wie ehren wir am besten das Kreuz? Und Jesus selber hat es eigentlich gesagt. Und interessant ist, dass Jesus vom Kreuz geredet hat, lange bevor irgendjemand wusste, dass er gekreuzigt wurde. Also irgendwer außer er selbst. Lasst uns mal aufschlagen, Matthäus 10, Vers 38. Da haben wir nämlich die erste Stelle, wo es über das Kreuz geht, wo das Wort Kreuz im Neuen Testament vorkommt. Die erste Stelle, wo Jesus selbst über das Kreuz redet, aber auch wo das Wort an sich das erste Mal vorkommt. Da heißt es, und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt. Und wir haben wie gar keine Vorstellung davon, weil uns das Hintergrundwissen ein bisschen fehlt. Und heute ist Karfreitag und da kann man ein bisschen Hintergrundwissen dazu weitergeben. Wenn du eine Schlachter 2000 hast, da steht entweder eine Fußnote oder in der Online-Bibel ist es in Klammern dahinter. Da steht, die zum Tode verurteilten Verbrecher mussten nach römischem Brauch ihr Kreuz, das heißt den Querbalken selbst nehmen und zur Hinrichtungsstätte tragen. Und da gibt's, glaube ich, auch ein paar Irrtümer. Ich glaube, dass die meisten, ohne dass ich jetzt tief in Geschichtsstudium reingegangen bin, ich glaube, dass die meisten Darstellungen von Jesus, der sein Kreuz trägt, falsch sind. Jesus hat hundertprozentig nicht das Kreuz getragen. Stell dir mal vor, und du siehst es ja auf Darstellung, stell dir mal vor, wie groß. Nehmen wir mal an, Jesus war ein durchschnittlich großer Mann. Selbst wenn du sagst, die Leute waren damals kleiner als heute, dann war er mindestens 1,70 vermutlich groß. Ja, er war nicht ein Zwerg von 1,20 Meter. Ja, so, sagen wir 1,70, 1,80 vielleicht. Ja, und es gab auch damals schon große Leute. Lies mal, rechne mal aus, wie groß König Saul zum Beispiel war. Ja, der war ziemlich groß und eindrucksvoll. So, also, nehmen wir mal an, Jesus war 1,70, 1,80 groß. Dann sollte der so am Kreuz hängen, dass seine Füße nicht den Boden berühren. Und hängen bedeutete ja auch, dass der Körper noch tiefer ging. Und dann war es auch so bei einer Kreuzigung, dass die Arme an den Querbalken genagelt wurden und dadurch, dass der Körper zusammenfiel, war der Kopf meistens, ging die Schulter nach unten und der Kopf war vielleicht auf Höhe der Arme, sprich des Querbalkens. Das heißt, das Stück, was oben drüber war, ihr könnt ja da das Kreuz sehen, das kannst du vergessen, das wurde gar nicht gebraucht. So, und dann mussten also unten drunter mindestens, ich würde mal sagen, 2 Meter sein, damit man auch nicht mit den Füßen auf den Boden kam. Und dann war dieses Kreuz, das hatte ja nicht unten irgendwie einen Beton, Pfeiler oder irgendwas, sondern Vermutlich wurde das Kreuz wie eine Art Pfahl in den Boden, tief in den Boden reingestemmt. Jetzt kannst du mal jemanden, der sich ein bisschen mit sowas auskennt, fragen, wie tief du ein Kreuz in den Boden reinstemmen musst, dass es bei einem Gewicht von, was wird so ein Mann wiegen? 60, 80, 100 Kilo. Dass es bei so einem Gewicht plus noch der Gewicht des Holzes selber nicht umfällt, auch wenn es mal stürmt. Denn wir lesen, dass es sehr stürmisch wurde. Es wurde dunkel und sehr stürmisch, als Jesus gekreuzigt wurde. Aber wir lesen nicht, und die Kreuze fielen um. Das heißt, es ging vermutlich noch mal mindestens einen Meter, anderthalb Meter tiefer. Das heißt, der Längsbalken war grob geschätzt Minimum 4 Meter. Ich weiß nicht, ob du schon mal versucht hast, einen 4 Meter Holzbalken zu tragen. Ich kenne keinen Mann, der das alleine kann. Stell dir einen 4 Meter hohen Baum vor. Das ist höher als hier die Decke. Oder sind es 4 Meter ungefähr? Oder vielleicht sind das 4 Meter ungefähr. Ja, also und schon gar nicht jemand, der vorher schon möglicherweise gegeißelt, gefoltert oder irgendetwas wurde. Was sie trugen, war lediglich der Querbalken. Warum trugen sie den Querbalken? Das war eine besondere Schande, damit jeder sehen konnte, dieser Mensch geht zu seiner Hinrichtung. Sie trugen nur den Querbalken. Es wäre unmöglich gewesen. Überleg dir mal, wie ein Mann einen 4 Meter langen Balken tragen würde. Wo und wie? Denn der sollte ja auch nicht beschädigt werden und ja. Also, sie trugen den Querbalken. Jetzt veränder dein Bild, was du im Kopf hast, wenn du dir vorstellst, wie der Kreuzweg war. Jesus hat nicht ein langes, riesiges Kreuz getragen, sondern er hat nur den Querbalken getragen und der an sich war schon schwer genug. Ja, ich meine, mach's einfach mal. Wenn du im Garten mal so Baum oder wenn du mal eine Gelegenheit hast, stemm mal so einen Baum, so 2 Meter. Ich meine, die Armesbreite, sagt man, ist ungefähr die Körpergröße, also 1,80 und dann soll ja noch ein bisschen, also ich sag mal 2,50 war wahrscheinlich der Querbalken auch. Und ich glaube nicht, dass das so getragen wurde, also bleibt ein bisschen mit dabei, was ich hier beschreibe, denn ich will auf einen bestimmten Punkt hinaus. Der Querbalken wurde nicht so getragen, dass er den einfach mal so hinter sich herziehen konnte. Es war von Tragen, nicht von Schleifen, die Rede. Denn weil er ihn nicht tragen konnte, wurde er Simon von Kyrene herbeigerufen, zwangsverdonnert, das mitzutragen, den Balken mitzutragen. Wie wurde dieser Querbalken getragen? Er wurde ihm auf die Schultern gelegt, würde ich vermuten. Denn das war die einzige Möglichkeit, ja, vermutlich wurde er an den Arm sogar festgebunden, damit er nicht dauernd runterfällt. Und außerdem wurden ja die Mal, ihr müsst euch vorstellen, komm mal kurz für einen Moment weg von Jesus, gekreuzigt wurden die Verbrecher, die schlimmsten Verbrecher. Die Kreuzigung war insbesondere auch bei den Römern, also es war einfach eine sehr brutale Art, jemanden zu töten. Weil eigentlich wurde die Person ja nicht getötet, sondern der zum Tode Verurteilte wurde einfach in eine Lage gebracht, die über kurz oder lang zum Tod führte. Mehr über lang. Das waren Stunden, Stunden, Stunden lange Prozesse. Deswegen waren ja alle überrascht, dass Jesus so schnell tot war. Deswegen wurde ihm ja noch der Speer in die Seite gestoßen, um zu schauen, ob er wirklich tot war. Weil so schnell starb eigentlich keiner am Kreuz. Und wir wissen auch, warum das so war. Weil Jesus nicht vom Tod hinweggenommen wurde, sondern weil er seinen Geist übergab. Weil er selber bereit war. Es heißt ja, er hat sich selbst in den Tod hingegeben. Nicht der Tod hat ihn genommen. Erst in dem Moment, wo Jesus gesagt hat, jetzt. In dem Moment heißt, und es heißt, du kannst es lesen, wenn du mal die Ostergeschichte liest, er übergab seinen Geist. Ja, so, und Jesus hatte also diesen Querbalken auf sich. So, und jetzt, als ich da so drüber nachgedacht habe und so ein bisschen einfach das gelesen habe und studiert habe, dann kam mir sofort ein Gedanke. Wenn du jetzt zu der Stelle hingehst, was bedeutet, wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt, wer nicht sein Querbalken auf sich nimmt? Für mich bedeutet das 2 Dinge. Das erste ist unmittelbar durch den nächsten Vers auch ein Stück weit erklärt, nämlich wer nicht bereit ist, zu seiner eigenen Hinrichtung zu gehen. Niemand trug ein Kreuz, außer er war zum Tode verurteilt. Wer nicht bereit ist, mit Christus zu sterben, der ist sein Erlösungswerk nicht wert. Was bedeutet, mit Christus zu sterben? Das bedeutet, lies es, Römer 5, Römer 6, Römer 7, es ist wunderbar beschrieben. Es bedeutet, sich zu trainieren. Haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend. Oder Römer 2, Vers 20, nicht mehr lebe ich, Christus lebt in mir. Was ich jetzt lebe im Fleisch, also in diesem natürlichen Menschen, das lebe ich im Glauben. Das lebe ich in einer Hingabe an Jesus. Wer nicht bereit ist, jeden Tag seine eigene Seele zur Hinrichtung zu führen, wer nicht bereit ist, seine eigenen Wünsche, sein eigenes, sein Ego, das eigentliche Ich, jeden Tag wieder neu zu kreuzigen. Und was sagt Jesus hier? Ist meiner nicht wert. Und was meint er damit? Der ist des Werkes des Kreuzes nicht wert. In Matthäus 7, Vers 6 sagt Jesus, das ist ein Teil der Bergpredigt, so gegen Ende von der Bergpredigt, dann da sagt er, ihr sollt das Heiligtum nicht den Hunden geben und eure Perlen sollt ihr nicht vor die Säue werfen. Sei nicht jemand, wo die Perlen im Schweinestall gelandet sind, sondern sei jemand, der sich als Jesus wert erweist. Der erste Aspekt ist, sei bereit für das Kreuz. Sei bereit, den guten Kampf des Glaubens täglich zu kämpfen. Denke nicht dauernd, oh, jetzt habe ich gerade die eine Krise überwunden. Kaum hole ich mal Luft, kommt die nächste. Sondern sag, Halleluja, Jesus, ein guter Tag, wieder mein Kreuz zu nehmen. Du kannst es aber nur dann ehrlichen Herzens und ohne Zynismus beten. Ich meine, man kann es auch ganz zynisch, ja, danke Herr, ich nehme gerne mein Kreuz. Ja, ich sterbe jeden Tag gerne. Nein, davon ist nicht die Rede. Du kannst es, wenn du die zweite Bedeutung verstehst, die da drin steckt. Die zweite Bedeutung, und das hat mich daran erinnert, so dieses Bild, dieser Querbalken auf den Schultern. Woran erinnert das? Das erinnert eigentlich an ein Joch, mit dem zum Beispiel Ochsen oder auch Pferde zusammengespannt wurden, um in derselben Bahn zu laufen. Und das ist der zweite Aspekt, der da drin ist. Wer nicht bereit ist, sich mit Jesus, mit dem Joch Jesu zusammenzuspannen. Du hast es in Matthäus 11, Vers, was ist es? Ich glaube, 29 oder sowas. 28, 29, sowas in der Gegend. Ja. Nehmt auf euch mein Joch. Lade deine Last ab. Das ist nämlich die andere Seite. Du kannst nicht deine eigene Last tragen, bloß noch dein Kreuz auf dich nehmen. Sei bereit, das Kreuz wirklich anzunehmen, indem du deine Lasten abgibst und dich unter sein Joch stellst. Und das ist alles, was Jesus erwartet. Jesus erwartet nicht, dass du dich geißelst. Jesus erwartet nicht, dass du deine Seele knechtest und plagst. Jesus erwartet, dass du dein Fleisch in Unterordnung nimmst. Jesus erwartet, dass du lernst, gehorsam zu sein. Und das ist etwas, was uns extrem schwer fällt. Manchmal ist es fast so, du bist ja bereit, etwas zu tun, bis zu dem Moment, wo jemand zu dir sagt, würdest du bitte das tun? Eigentlich wolltest du es ja gerade selber sowieso schon tun, aber jetzt, wo es jemand... Nö. So weit fortgeschritten ist unser Egoismus. So weit fortgeschritten ist unsere Verweigerung. Und letztendlich ist die wenn du Menschen nicht gehorsam sein kannst, wenn du zu denen gehörst, deren Hymne heißt, die Freiheit ist mein höchstes Gut, dann bist du falsch im Reich Gottes. Jedenfalls nicht die Art von Freiheit, die damit gemeint ist. Die Freiheit, dein Kreuz jeden Tag auf dich zu nehmen, das ist dein höchstes Gut. Die Freiheit, zu der Christus dich befreit hat. Nicht die Freiheit, deinen Egoismus auszuleben. Es müsste noch ein zweites Wort geben. Das eine, was die Freiheit in Christus meint und das andere, was die weltliche Freiheit meint. Aber die Freiheit in Christus, von der ich jetzt rede, die bedeutet, und die wirst du nur erleben, wenn du mit ihm zusammenspannst. Und du fängst an, mit ihm unter dem Joch zu laufen. Und es fängt an, Spaß zu machen, weil all die Lasten, die dich drücken, drücken dich nicht mehr. Und dann hast du eine Menge Kraft und Kapazität für die Dinge, die dann passieren. Ja, es gibt Verfolgung um des Wortes willen. Und es gibt Druck. Und es gibt all das. Aber wie schön ist das, wenn nicht der Druck, der dich bedrückt, die eigene Minderwertigkeit ist, wenn nicht deine Finanzprobleme oder deine gesundheitlichen Probleme dich bedrücken, sondern wenn die einzige Last, die du hast, ist, dass vielleicht dieser oder jener deiner Familie, Angehörigen oder deiner Freunde noch nicht errettet ist. Wenn die einzige Last, die dich drückt, ist, dass du noch nicht weißt, wo du das hernimmst, was du jetzt gerade der Person geben willst. Wenn deine einzige Last und Herausforderung ist, dass deine Stadt noch nicht wirklich 100% dem Herrn dient. Und so viele Christen kenne ich, die haben dafür gar keine Zeit. Die sagen, oh nein, nicht das noch. Ich habe ja schon genug Probleme. Sei bereit für das Kreuz. Sei bereit, das anzunehmen, was Jesus für uns getan hat. Sei bereit, dich überhaupt erstmal damit zu beschäftigen, in deinem Leben mit dem Heiligen Geist zu schauen, Herr, welche Last trage ich eigentlich? Warum bin ich eigentlich immer so gestresst? Ich kann das manchmal gar nicht leiden. Leute sagen mir, ja, ich weiß, ihr habt so einen Stress. Ich sage euch was, ich habe nicht wirklich Stress. Ich kann dir sagen, was mich extrem unter Druck bringt. Mich bringt zum Beispiel extrem unter Druck, wenn ich weiß, dass Dinge in der Gemeinde nicht so laufen. Wenn ich sehe, dass Gott nicht genügend geehrt wird. Mich bringt es extrem unter Druck, wenn ich in die Stadt gehe und sehe, wie viele Menschen da unerrettet sind. Mich bringt es extrem unter Druck, wenn ich sehe, wie schläfrig die Christenheit ist. Mich bringt es auch manchmal sehr unter Druck, wenn ich sehe, wie schläfrig ich selber bin in mancher Hinsicht. Aber das sind die Bereiche, wo der Herr ja möchte, dass ich unter dieses Joch gehe und mich herausfordern lasse, an dem zu arbeiten. Aber dass ich mal kein Geld habe, bringt mich nicht unter Druck. Oder dass ich mal eine gesundheitliche Herausforderung habe, bringt mich nicht unter Druck. Oder dass es mal eine Not irgendwo gibt, bringt mich nicht unter Druck. Oder dass der Teufel mal ein bisschen rumschreit oder irgendwas, das bringt mich nicht unter Druck. Es bringt mich auch nicht unter Druck, wenn mich jemand, was weiß ich, mir Dinge erklärt, dass ich extrem bin oder dass ich übergeistig. Ah, das ist mir alles egal, ich kann es dir sagen, weil ich bin mit Christus gestorben. Ich bin ja nicht mal so geistlich wie er. Wenn ich schon übergeistlich bin, willst du Jesus sagen, er ist übergeistlich? Denk einfach mal drüber nach. Willst du mir sagen, ich bin extrem? Und guck dir mal an, was Jesus gemacht hat. Also ich habe hier noch nicht mit einer Peitsche geknallt und habe alle die, die nicht wirklich gottesdienstbereit waren, hier aus der Gemeinde gejagt. Ja, also ich meine, denk einfach mal drüber nach. Der zweite Punkt. Überwinde das Ärgernis des Kreuzes. Wenn du das Kreuz ehren willst, musst du verstehen, dass es ein Ärgernis gibt, das mit dem Kreuz verbunden ist. Und dieses Ärgernis ist nämlich das, das Problem, das dein natürlicher Mensch mit dem Kreuz hat. Der natürliche Mensch hat ein Problem mit dem Kreuz. Und ich werde es dir sagen, was das Problem ist. Es ist ganz einfach. 1. Korinther 1, Vers 18. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Es ist Torheit, sein ganzes Vertrauen auf Jesus zu setzen. Es ist nach weltlichem Maßstab Dummheit, in der Bibel nachzulesen, wie man seine Kinder erziehen soll, wie man mit seinem Geld umgehen soll. Ich meine, wir respektieren die Bibel so, wie wir andere geschichtliche Bücher respektieren, aber wir werden nicht unser ganzes Leben danach ausrichten. Aber genau das ist, was da steht. Es ist eine Kraft Gottes, aber nur dann, wenn du das annimmst. Wie, du willst behaupten, es reicht, dass Jesus arm geworden ist und ich habe alle Chancen, reich zu werden? Genau das sage ich. Du meinst, es reicht, dass Jesus meine Sünde, meine Krankheit getragen hat, dann kann ich Heilung empfangen? Ja, das reicht. Du meinst, es reicht, dass ich meine Sünde bekenne und die Kraft des Blutes in Anspruch nehme und mir es vergeben? Ja, es reicht. Es reicht. Es ist vollkommen ausreichend. Ja, aber ich fühle das nicht. Ja, was ist der Maßstab? Was Gott sagt oder was du fühlst? Und das ist einer der Hauptgründe, warum in den letzten 2 Jahrzehnten ungefähr, so seit Mitte der 90er Jahre, es angefangen hat, dass die Betonung so stark auf dem ist, was wir fühlen. Vorher gab es noch gewisse Maßstäbe, was richtig und falsch ist. Heute ist richtig, was du fühlst, das richtig ist. Aber so ist es nicht. Das Leben besteht nicht aus dem, was wir fühlen. Und Gefühle sind da, um uns zu bereichern, um unser Leben schön zu machen, um uns zu helfen, Anteil nehmen zu können. Aber Gefühle sind nicht dazu da, um Entscheidungen zu treffen. Und schon gar nicht sind sie der Maßstab, was richtig und was falsch ist. Denn ich sag dir was, wenn ich mal richtig sauer bin, ja, da könnte ich meinem Mann ohrfeigen. Und weißt du was? Ich glaube, das würde sich richtig gut anfühlen. ist es deswegen richtig? Tu nicht so, lach nicht so, denke drüber nach, du bist genauso wie ich. Wie gut fühlt sich das an, wenn man angeschossen wird und mal richtig zurückschießt und mal richtig gut getroffen hat und sieht, bam, so, jetzt habe ich es dir mal gegeben und jetzt ist der andere mal richtig verletzt. Also siehst du mal, wie das ist und ach, für den Moment fühlt sich das richtig gut an. Ist es deswegen richtig? Nein. Ja, und der aus Rache einen umbringt, ist es deswegen richtig? Also wir würden bei jedem anderen würden wir sagen, nein, das ist natürlich nicht richtig, aber bei uns selber, aber es fühlt sich so gut an. Ja, gibt eine Menge Dinge, kann ich dir sagen, die fühlen sich wirklich gut an. Ob es richtig ist, ist eine andere Geschichte. Mir fallen gleich noch viele Sachen ein. Oh oh, ich muss auch noch mein Denken erneuern. Galater 5, Vers 11. Ich aber, ihr Brüder, wenn ich noch die Beschneidung verkündigte, warum würde ich dann noch verfolgt? Dann hätte das Ärgernis des Kreuzes aufgehört. Hier redet Paulus zu den Galatern von einem Ärgernis des Kreuzes. Was ist das Ärgernis? Lass uns mal schauen, was war das Ärgernis des Kreuzes in diesem Zusammenhang für die Juden? Das Ärgernis des Kreuzes war, vorher war es so, du warst es von Geburt. Du warst von Geburt ein Jude. Oder maximal konntest du noch konvertieren zum Judentum. Du konntest ein Proselyt werden. Dann warst du zwar zumindest mal in deiner Generation ein Jude zweiter Klasse, aber so nach und nach warst du dann auch. Aber dann musstest du dich beschneiden lassen. Was ist die Beschneidung? Die Beschneidung steht für ein Werk des Fleisches. Warum hat Gott die Beschneidung eingeführt? Ganz einfach. Das war ein Werk, um zu zeigen, dass man zu Gott gehört. Ein Werk, um zu zeigen, dass man zu seinem Volk gehört. So, und wenn du nicht mehr ein Werk tun kannst, ja, wie bekommst du denn dann, dass du zu Gottes Volk gehörst? Du bekommst es als Geschenk, du bekommst es aus Gnade. Du bittest darum, du empfängst es, aber du kannst nichts dafür tun. Du kannst es nicht größer machen, du kannst es nicht kleiner machen, du kannst es nur annehmen. Und so viele Menschen sind nicht errettet wegen des Ärgernisses des Kreuzes. Sie wollen nichts annehmen. Frag dich selber, wann hast du dir das letzte Mal was schenken lassen, ohne sofort darüber nachzudenken, was du jetzt zurückschenkst oder was du jetzt der Person schuldig bist oder was du jetzt tun musst für die andere Person? Wann hat das letzte Mal dir jemand einen Gefallen tun dürfen, ohne dass du gerade in irgendeiner Weise, sei es mit Naturalien oder sei es mit Geld oder mit irgendetwas, dafür bezahlen wolltest? Wann warst du das letzte Mal zu einer Feier eingeladen, ohne die Verpflichtung zu fühlen, jetzt musst du aber die Person auch einladen zu deiner Feier? Oder du machst ein so großes Geschenk, dann kann man sich rauskaufen. Also mit einem großen Geschenk kann man sich auch aus sowas rauskaufen. Wann hast du das letzte Mal, wenn jemand dir etwas, da fängt es ja schon an, jemand dir etwas Nettes gesagt hat, das einfach annehmen können, ohne sofort in irgendeiner Weise entweder abzuwehren, sondern einfach nehmen, danke und genießen. Und es sind ganz kleine Sachen. Zum Beispiel Ursula hat ein total schönes Tuch um, steht dir total gut. Wunderschöne Farbe an dir. Oh, ich kann dir sagen, ich rede jetzt mal aus meiner Erfahrung. Ich weiß ja nicht, was in Ursula gerade so los ist, aber ich rede mal aus meiner Erfahrung. Mich bringen solche Sachen für gewöhnlich sehr unter Druck. Ich versuche dann irgendwie nett zu lächeln und so zu tun, als ob ich das annehme. Ich freue mich darüber, aber es steigt auch sofort aus irgendeinem Grund, den ich nicht erklären kann, ein schlechtes Gewissen auf. Und ich weiß, dass es vielen so geht. Wir haben nicht gelernt, etwas anzunehmen. Weil wir denken, und woher kommt das? Wenn du etwas von jemand annimmst, könnte die Gefahr bestehen, dass du eine gewisse Abhängigkeit verspürst. Und das ist so. Wenn dir jemand was schenkt, hat er einen Einfluss auf dein Leben. Er könnte nämlich hingehen und allen erzählen, was er dir geschenkt hat. Nehmen wir mal an, jemand segnet dich. Nehmen wir mal an, jemand schenkt dir ein Auto. Und jetzt läuft er überall und erzählt allen, dass er dir ein Auto geschenkt hat. Und jeder spricht dich darauf an, was für eine unangenehme Situation. Das wollen wir doch vermeiden. Also kaufen wir lieber unser Auto selber. Anstatt wir es einfach annehmen. Und jedes Mal, wenn jemand kommt und sagt, ey, gell, das Auto, was weiß ich, das Auto haben dir deine Eltern geschenkt. Und jedes Mal sagt, ja, preis dem Herrn. Und weißt du, ich danke Gott jeden Tag für meine Eltern. Ist das nicht toll, dass meine Eltern mir das Auto geschenkt haben? Nein, ich brauche nichts von meinen Eltern. Ja, die haben mir das geschenkt, aber weißt du, die waren mir das sowieso noch schuldig und ich habe da, 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 da. Wir können nichts annehmen. Warum? Weil wir in unserem Egoismus so fortgeschritten sind, dass wir vergessen, niemand lebt von sich alleine. Weißt du was? Du wärst nicht auf dieser Erde. Du bist deinen Eltern schuldig bis ans Lebensende. Egal wie sie sind, egal was sie getan haben. Übrigens, das war der Gedanke, der mich auch immer, auch in schwierigen Zeiten, motiviert hat, meine Eltern zu ehren. Hätte meine Mutter mich nicht geboren und mein Vater war auch beteiligt, zumindest an der Herstellung, sagen wir es mal so, ja. Hätten sie nicht geheiratet, hätten sie sich nicht dafür entschieden, dieses Kind wirklich zur Geburt zu bringen und zumindest alles, was nötig ist, in die Wege zu leiten, dass es erwachsen wird, ich wäre nicht da. Und egal wie gut oder wie schlecht, wie erfolgreich oder nicht erfolgreich sie mit dem waren, ich bin ihnen auf ewig verpflichtet. Aber es fühlt sich irgendwie, ach ja, wenn man dann mal nicht einer Meinung ist und schon fühlt man sich schlecht, man will niemandem was schuldig sein, vergiss es. Du wirst nie, 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 nie bezahlen können, was Jesus am Kreuz für dich getan hat. Niemals, niemals. Und das Dümmste, was du machen kannst, ist, es nicht anzunehmen. Das ist das Allerdümmste. Denn damit verunehrst du Jesus. Du nimmst es nicht an. Jeder von uns ist irgendjemand irgendwas schuldig. Ich habe dir gerade gesagt, du bist deiner Mutter, je nachdem, viele oder einige Stunden Geburtsschmerz mindestens schuldig. Und noch einiges mehr. Wir alle sind irgendjemandem was schuldig. Wisst ihr was? Als Gemeinde. Jeder von euch, die hier sitzen und zur Gemeinde gehören, ich rede jetzt mal zu euch. Ihr alle seid Pastor Manfred eine Menge schuldig. Das kannst du mit deinem Zehnten nicht abbezahlen. Aber du musst keine Angst haben, er wird nicht vor deiner Tür stehen und die Schuld einklagen. Ja. Denn auch Pastor Manfred hat Leute, denen er was schuldig ist. Das ist ein System, was Gott aufgebaut hat. Aber es ist keine Schuld, die eingeklagt wird, sondern es ist eine Schuld, die, wie soll ich sagen, normal wird. Auch da müsste es ein anderes Wort als Schuld geben, aber es gibt halt kein anderes. Es ist keine negative Schuld, sondern es ist eine Verbindung, von der Gott möchte, dass wir sie miteinander haben. Gott möchte, dass einer des anderen Last trägt. Gott möchte, dass ein Hirte für seine Gemeinde sorgt. Und weil Pastor Manfred ein guter Hirte ist, wird er jeden Tag für dich beten. Das kannst du ihm niemals in alle Ewigkeit bezahlen. Er wird mitleiden, wenn es dir schlecht geht. Er wird, wenn er sieht im Geist, dass geistlich Dinge sind, dafür einstehen im Geist. Er wird dafür sorgen, dass es dir gut geht. Er wird dir nachgehen. Er wird dir so oft auf die Füße treten, wie du es brauchst. Er wird an dir schütteln, an dir ziehen, an dir machen, wenn du bereit bist, das zu empfangen. Bis das aus dir herauskommt, was Gott in dich hineingelegt hat. Das ist nicht nur sein Job, das ist seine Berufung, seine Leidenschaft und sein Herz. Es gibt kein Geld, mit dem du das bezahlen kannst. Es gibt auch nichts, was du für ihn tun kannst, mit dem du das bezahlen kannst. Aber du bist nicht frei von der Pflicht, das zu ehren. Und dasselbe ist mit dem Kreuz. Wir sind nicht frei von der Pflicht, das Kreuz, um was Jesus getan hat, zu ehren. Und wir ehren es, indem wir unser Kreuz auf uns nehmen, indem wir zusammenspannen mit Jesus und indem wir jeden Tag wieder neu akzeptieren und annehmen, in jeder Situation und uns trainieren, zu begreifen, es ist aus Gnade. Und du musst aufhören, Gott gefallen zu wollen, im Sinne von Werke dafür zu tun. Du musst aufhören, dir einzureden, was für ein toller Christ du bist. Du musst aufhören, Gott dauernd vorzurechnen, was du alles für ihn tust. Du musst aufhören, Gott vorzurechnen, warum das und das in deinem Leben, die und die Gebetserhörung nicht kommt, weil du doch das und das und das gemacht hast. Das ist das falsche System. Es ist aus Gnade. Wenn du es angenommen hättest, hättest du es schon lange. 99% deiner Gebetserhörung hast du nicht, weil du es nicht annimmst aus Gnade, weil du es dir erarbeiten, verdienen oder irgendwie vom Himmel reißen willst. Aber so geht's nicht. Und das ist, was du lernen musst. Und das hat gar nichts damit zu tun, dass wir jetzt alle auf die Gnadenbotschaft einschwenken, sondern es war schon vor 2000 Jahren so, als Jesus auf dieser Erde war und als Paulus gepredigt hat, dass es hieß, aus Gnade seid ihr errettet. Und du nimmst es an, indem du es im Glauben ergreifst. Du kannst es nicht verdienen und du kannst nichts tun, um Gott dazu zu bringen, dich mehr zu lieben. Was du tun kannst, ist, natürlich gibt es Dinge, mit denen du Gott darüber hinaus erfreuen kannst. Aber ich sage euch was, ich liebe meine Kinder. Und ich liebe meine Kinder auch, wenn die gerade den größten Mist gemacht haben. Das war schon, als sie Babys waren, die Windeln voll hatten bis sonst wohin. Ja, und jeder, oder die klassische Situation, jede Mutter kennt das. Du steigst in den Bus ein und jeder riecht dein Kind. Aber du musst in den Bus rein. Ja. Und ich muss heute manchmal grinsen, wenn ich im Bus bin und ich rieche eine volle Windel. Ja, siehst irgendwo einen Kinderwagen und riechst eine volle Windel. Ja. Du kannst nichts tun. Liebe ich mein Kind deswegen weniger? Habe ich sie weniger geliebt? Nein, natürlich nicht. Und das ist bis heute so. Aber natürlich können sie Dinge tun, um mir zu gefallen. Natürlich können sie Dinge tun, um mich darüber hinaus zu erfreuen und glücklich zu machen. Und das tun sie auch. Preis dem Herrn. Sie sitzen zum Beispiel da im Lobpreisteam und ich war begeistert heute. Jeremy, du hast super gespielt. Schlagzeug, mega. Ja, so, versteht ihr, was ich meine? Aber ich liebe ihn nicht mehr, weil er gut Schlagzeug gespielt hat. Ich habe ihn heute Morgen, als ich ihn geweckt habe, auch schon genauso geliebt. Kein bisschen weniger. Und genauso ist es mit der Gnade. Wir müssen es annehmen. Wir müssen es annehmen. Du musst es annehmen und sagen, danke. Und hör auf, alles immer bezahlen zu wollen. Nutze Gelegenheiten. Wenn jemand dich segnen will, nimm es einfach an. Sag einfach danke. Und hör auf, nachzuhören, was du der Person jetzt schuldig bist. Wir alle sind so viel Leuten so viel schuldig. Das kannst du gar nicht wieder gut machen bis an dein Lebensende. Meine Güte. Das sind so kleine Sachen. Ja, jemand hilft dir bei irgendwas. Jemand springt ein. Du bist in einer Notsituation. Jemand hilft dir. Anstatt dich schlecht zu fühlen, segnest du einfach die Person. Dankst Gott für diese Person. Sagst, Herr, gieß deinen Segen aus über diese Person, noch mehr als über mich. Das ist das Beste, was du machen kannst. Aber plag die Person nicht mit, oh, was bin ich jetzt schuldig und oh, ich muss das wieder gut machen und weiß ich was alles. Fang an, etwas anzunehmen. Fang an, dir dienen zu lassen. Ohne natürlich auf der anderen Seite runterzukippen. Ich muss kurz ein Wort dazu verlieren, weil das gibt's natürlich auch. Es gibt auch Leute, die halten für selbstverständlich, dass die ganze Welt sich um sie dreht, dass jeder ihnen gibt, dass jeder für sie Zeit hat. Davon rede ich natürlich nicht. Ja, so, ich rede vom Balance. Aber in der Schweiz, habe ich gemerkt, ist eher so das andere verbreitet, insbesondere unter Christen. Ja, weil man ja natürlich auch genügend Wohlstand hat. Man braucht ja auch nicht wirklich jemand anders. Also im Großen und Ganzen kommst du ja ganz gut klar. Du brauchst ja niemand. Fang wieder an, dich bereitwillig abhängig zu machen. Und zwar von Jesus, von seinem Wort, nicht von Leuten. Und dann musst du auch Leute nicht kneten und weiß ich. Ich hatte jetzt gerade so eine Situation. Im Mai werde ich wieder in die Ukraine gehen und ich hatte keinen Übersetzer. Und auch Pastor Leonid konnte keinen Übersetzer finden von Englisch nach Russisch. Und dann habe ich einfach gebetet und habe meiner Übersetzerin gesagt, ich hatte sie angerufen, habe gesagt, weißt du was, die zwei Termine hätte ich zur Auswahl. Ich könnte mich auch nach dir richten, wenn der andere Termin besser ist. Aber entscheide das ganz frei. Gott hat auch eine andere Lösung, wenn es diesmal nicht geht. Preis dem Herrn. Aber jetzt ist es gegangen und jetzt kann sie mitkommen. Aber ich habe nicht alles davon abhängig gemacht und habe gesagt, ja, weißt du, aber du musst mitkommen, wenn du nicht mit. Ich habe keinen Übersetzer und Pastor Leonid hat auch keinen Übersetzer und das ist jetzt gerade ganz ungünstig. Ich brauche dich, jemand muss mitkommen. Nein, ich habe gesagt, du bist ganz frei, besprich das mit deinem Mann, ihr habt Kinder, ich verstehe das. Schau einfach und dann wird Gott für dich Wege finden. So wie du es denkst oder wie du es nicht denkst. Aber du bist abhängig von Gott. Und Gott kann durch viele oder durch wenige helfen. Ja, das hat schon Jonathan gewusst. Ja, erinnert euch, es gibt diese eine schöne Stelle, wo Jonathan mit seinem Waffenträger da einfach mal ins Feindeslager aufsteigt und sagt, also wenn sie uns rufen, dann wissen wir, der Herr hat sie in unsere Hand gegeben. Gott kann durch viele und durch wenige helfen. Das ganze Lager von Saul war verzweifelt, am Boden zerstört, keiner wollte kämpfen, alle waren im Fasten und in sonst was. Und Jonathan hat gesagt, lasst uns doch einfach mal nur auf den Herrn setzen. Ich meine, der Herr braucht nicht die ganze Armee. Die Armee ist sowieso nicht in der Verfassung gerade. Lass uns mal gucken, ob nicht der Herr was für uns tun kann. Das ist eine wunderbare Stelle. Schau doch mal, ob nicht der Herr was für dich tun kann, bevor du Menschen dauernd knetest, ja, du musst aber das und das und so weiter und du hast alles schon 10 Jahre im Voraus geplant und wenn das so ist, dann das so und wenn das nicht so ist, dann das so und wenn der, dann spann dich mit Jesus zusammen. Und es kann passieren, dass Jesus manchmal ganz anders, wo ganz anders lang geht, als du denkst, dass es lang geht. Aber du musst anfangen, das zu trainieren. Du musst anfangen, und damit ehrst du das Kreuz. Du ehrst das Kreuz, wenn du dich Jesus immer wieder neu zur Verfügung stellst. Wenn du bereit bist, jeden Tag dein Denken zu verändern. Jeden Tag dein Denken zu erneuern. Und vor allen Dingen, indem du bereit bist, das Kreuz nicht als Ärgernis zu sehen. Es ist nicht eine Last, dass du dich der Sünde für tot halten musst, sondern es ist eine Ehre, den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen. Es ist eine Ehre, die nächste Herausforderung anzunehmen. Es ist eine Ehre, dass Jesus dich gebraucht. Es ist eine Ehre, dass Gott dich würdig achtet für die nächste Schlacht. Denn würde er nicht wissen, dass du es schaffst, hätte er dich nicht genommen. Manchmal jammern wir so viel und ja, und jetzt muss ich das noch. Und manchmal, ich sehe es auch oft, unter Dienern Gottes, unter vollzeitlichen Dienern, so oft höre ich dann, ja, ach, es ist ja nicht so einfach im Dienst. Und es ist, also ich habe rausgefunden, es ist nur dann schwer, wenn ich auf mich selber setze und auf meinen Mann. Es ist leicht, wenn ich mich ganz, nicht weil er jetzt besonders verflucht ist, wer auf Menschen vertraut. Aber wenn ich auf Jesus setze, wenn ich auf Gott setze, wenn ich darauf setze, er hat mich berufen, er muss sich kümmern. Und ich halte einfach die Spannung aus, dass ich jetzt gerade nicht weiß, wie, durch wen, auf welchem Weg bestimmte Dinge passieren werden. Sondern wenn der Herr sagt, macht am Karfreitag den Gottesdienst, dann machen wir am Karfreitag den Gottesdienst. Und wenn keine Freikirche auf der ganzen Welt das macht, ist mir doch egal. Wenn der Herr das sagt, dann mache ich das. Egal, und wenn ich hier mit 3 Leuten sitze, sitze ich mit 3 Leuten, aber preis dem Herrn, der Herr bestätigt sein Wort. Ja. Und wir werden wunderbar noch Gemeinschaft haben dann. Und es gibt nichts Besseres, als an den Festen, die heilige Feste der Bibel sind, gemeinsam zu sein. Und da müssen wir auch nicht mehr lechzen und schauen, was die Juden für schöne Feste haben, weil wir wieder ganz neu gelernt haben, unsere Feste zu feiern. Und wir haben alle Freiheit, das mit unserer Kultur zu verbinden. Und wenn wir halt nicht die großen Tänzer sind, dann müssen wir ja hier nicht durchs ganze Gebäude tanzen, sondern wir können dann mit unserem Käffchen beim Apero sitzen und reden und Spaß haben und weiß ich, ja. Versteht ihr, was ich meine? Wir nehmen einfach das, was Gott uns gegeben hat. Und wenn wir dann die Tanzlustigen haben, dann kommt das Element auch noch mit rein. Aber du musst nicht mehr dauernd zu den anderen schauen, wenn du das nimmst, wo Jesus jetzt sagt, das ist jetzt deins. Soll ich dir mal sagen, der Teufel kommt immer und macht es dir mies. Du heiratest, das Nächste, was passiert ist, irgendwann denkst du, Mann, ich habe völlig den falschen Mann geheiratet. Also bei mir ging es relativ schnell, bei manchen dauert es länger. Manche haben die Krise erst nach 10 Jahren. Ich hatte die ziemlich schnell, aber das hatte nichts mit Manfred zu tun, bitte versteh mich richtig. Das war eine Krise, ob ich überhaupt hätte heiraten sollen und ob ich das überhaupt alles kann, was da von mir erwartet wird und so weiter. Ja, dann kriegst du ein Baby, du freust dich, wie verrückt, es ist wunderbar alles. Das nächste ist, du kriegst eine Krise und denkst, oh, kann ich das überhaupt? Und fürchtest dich überhaupt nur, das Kleine irgendwie anzufassen, dass du nichts kaputt machst, weil es ist ja alles so klein und schreit und was weiß ich was alles. Ja, und eine Herausforderung nach der anderen und immer kommt der Teufel und versucht es dir mies zu machen. Jedes Mal, du kaufst ein Haus oder du hast eine neue Wohnung und du zügelst und du freust dich so und die ist so viel besser als das, wo du vorher gewohnt hast. Du wohnst keine 3 Wochen drin, da ist da was kaputt und da. Das ist normal, dass Dinge kaputt sind. Und schon denkst du, Mann, was habe ich für eine blöde Wohnung und zurück zu den Fleischtöpfen Ägyptens. Ja, du hast einen Job und du hast gebetet und gefastet und weiß ich was alles und du warst so begeistert, hast endlich den Job. Nach 2 Wochen denkst du, oh, ich brauche einen neuen Job, ich brauche eine Beförderung, viel zu wenig Geld und weiß ich. Der Teufel wird immer kommen und dir die Dinge mies machen. Und ich kann euch sagen, vor etwa, ja, so um die 2 Jahre ist es her, so, oder fast im Frühjahr, werden jetzt im, nein, es sind schon 3 Jahre, jetzt, dass wir Pastor Jens kennen. Und er hat mich bei der ersten Pastorenkonferenz durch etwas, was er gesagt hat, extrem herausgefordert. Ja. Und ich habe angefangen, darüber nachzudenken, warum lasse ich mir eigentlich Dinge so schnell mies machen? Und ich habe angefangen, obwohl ich schon so viele Jahre verheiratet war, mein Mann war für mich genauso eine Gewohnheit wie dein Mann für dich, wenn du lange verheiratet bist. Das ist nicht anders, nur weil der Pastor ist. Pastor ist am Sonntag, wenn er hier predigt und die Salbung auf ihn kommt. Aber zu Hause ist er mein Ehemann, genau wie dein Ehemann zu Hause dein Mann ist. Und ich bin seine Frau zu Hause. Und da ist auch nicht jetzt die Salbung, die vielleicht hier auf mir ist, wenn Lobpreis ist oder ich predige, sondern da bin ich einfach seine Frau. Und da ist es normal, dass man sich mal bis hier über hat. Und dann habe ich angefangen und ich dachte, wir machen es eigentlich nicht schlecht, also so als Ehepaar, oder? Also ich meine, die Gemeinde hat wenig von unseren Krisen mitgekriegt und von was da manchmal bei uns zu Hause los ist. Ja, so. Und dann habe ich angefangen, weil ich eben herausgefordert worden bin, also nicht nur ich im Speziellen, sondern in der Predigt durch eine Sache, die da gesagt wurde, fang doch mal an, deinen Mann als die größte Gabe zu sehen, das größte Geschenk, was du hast. Und dann habe ich angefangen, meinen Mann als das, und ich kann dir sagen, jedes Mal, wenn ich das versucht habe, habe ich nur die Haare in der Suppe gesehen. Und ich kann euch sagen, das muss eine Haarsuppe gewesen sein. Da waren so viele Haare drin. Und es hat mich eine ganze Weile wirklich Zeit und Kraft gekostet, die ganzen Haare aus, also die alle zur Seite zu schieben. Stell dir vor, so eine Nudelsuppe, aber statt Nudeln sind Haare drin. Ja. So schien mir das. Und dann habe ich angefangen, ich habe gesagt, nein, ich will. Und dann habe ich wieder die alten Liebesbriefe vorgeholt, die ich noch habe von vor Anno dazu mal und habe darüber nachgedacht, warum ich ihn geheiratet habe, habe mir überlegt und aufgeschrieben, was ich gut finde an ihm. Und zu jedem war es gut, fallen mir gleich 5 Sachen ein, die ich nicht gut finde. Ich bin wie du, ich bin genau wie du. Aber ich habe es mir nicht madig machen lassen. So, und so nach und nach, so nach und nach wurde ich immer mehr mit mir konfrontiert und habe gesehen, mein Problem ist nicht mein Mann und was er vielleicht falsch macht oder wo er noch Mensch ist. Mein Problem bin eigentlich nur ich, weil ich habe mindestens genauso und wahrscheinlich noch viel mehr Menschlichkeit an mir als er. Und dann habe ich angefangen, an diesen Dingen zu arbeiten. Und das Nächste, was passiert ist, dass derselbe Prozess bei meinem Mann angefangen hat. Ja, und dann war im Frühjahr, jetzt also so Februar, als wir angefangen haben, dann den Geburtstag vorzubereiten, hat der Heilige Geist zu mir geredet und hat gesagt, weißt du, Katharina, du hast so viele Lieder für mich geschrieben, für den Herrn geschrieben. Du hast Lieder für Musicals geschrieben, du hast Lieder für jeden Geburtstag, für jede Hochzeit. Jeder, der kam und gesagt hat, kannst du da nicht ein Lied schreiben oder irgendwas, hast du das gemacht. Sogar im Auftrag von Leuten und so weiter. Ja, so viele Male habe ich, du hast noch nie ein Liebeslied für deinen Mann geschrieben. Dachte ich, ja, pff, klar, das ist so eine einfache Sache. Ich kann euch sagen, ich habe Blut und Wasser geschwitzt, bis ich wieder die Last gewechselt habe. Bis ich unter das Joch mit Jesus gegangen bin. Es kam der Morgen, ich werde das nie vergessen, es kam der Morgen. Manfred war in Südamerika und ich saß zu Hause und habe gesagt, so Heiliger Geist, du hast mich auf diesen Gedanken gebracht, der mich jetzt seit 4 Wochen ungefähr plagt. Gib mir was. Gib mir was. Und soll ich euch was sagen? So war eine Strophe und ein Refrain da. Und dann bin ich, wir gehen ja 2-mal in der Woche zum Krafttraining und dann bin ich zum Training gegangen. Und ich bin da mitten im Training, kommen die nächsten 2 Strophen, bin ich schnell in die Umkleide, habe es aufgeschrieben, damit ich es nicht wieder vergesse. Ja. Wenn du unter dem richtigen Joch bist, gehen die natürlichen Dinge so, klacks, bam, ist es fertig. Aber wenn du unter dem falschen Joch bist, geht gar nichts. Ja. Und ich kann euch sagen, je mehr, ich habe das dann natürlich geübt, je mehr ich das Lied geübt habe, umso mehr verliebt war ich in meinen Mann. Ja, und das nach über 20 Jahren. Und ich musste nicht mich irgendwie verbiegen oder irgendwas. Und jetzt, wenn ich ihn anschaue, dann finde ich keine Haare mehr in der Suppe. Ich gucke nicht mehr zuerst und denke, oh, nein, ich sehe ihn einfach als das, was er ist. Und wenn ich mal so ein Haar wirklich erwische, dann versuche ich sofort. Ja, ich habe für mich da so ein paar Regeln entwickelt. Zum Beispiel für alles, was ich, wenn ich ihm was kritisiere, und das fange ich schon im Denken an, mindestens 3 gute Sachen gleich hinterher. Also 3 Komplimente für eine Kritik, die ich ausspreche. Oh oh, das bringt dich ganz schön unter Druck, aber du wirst besser mit der Zeit. Und jetzt lass uns das übertragen, ich bin ja nicht nur hier zum Geschichten erzählen, über das Kreuz und auf Jesus. Spanne unter sein Joch und seine Last. Und fang an, über alles, wo du denkst, dass es schwer ist mit ihm. Jedes Mal, wenn du denkst, oh nein, muss ich jetzt vergeben zum Beispiel oder muss ich jetzt Zehnten geben, finde drei Sachen, warum vergeben das Beste ist, was du tun kannst. Finde drei Sachen, warum der Zehnte so genial ist. Lies Malachi. Ja. Jedes Mal, wenn du Anstoß nimmst an irgendetwas, was gepredigt wird oder in der Gemeinde, finde drei Sachen, warum das das Beste ist, was passieren kann, weil es das Wort sagt. Und jedes Mal, wenn du einem Bruder oder einer Schwester in der Gemeinde verzeihen musst, weil du enttäuscht bist oder irgendwas, finde was Gutes an dem Bruder oder der Schwester. Und sei es nur, dass sie auch in der Gemeinde sind. Weil wenn alle weg wären, hätt's keine Gemeinde, dann wärst du alleine. Und allein ist alleine. Und es ist so leicht und unmerklich, bist du im anderen Joch. Und dasselbe machst du mit Jesus. Du fängst an, über das nachzudenken, was Jesus alles für dich ist, was er für dich getan hat. Und dann ist es leicht, das Kreuz zu ehren. Denn Jesus hat gesagt, wie wir das Kreuz ehren. Schlag mal auf, damit du sicher bist, es steht wirklich da. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Auch wenn du es auswendig kannst. Und dann nimm einen dicken Marker in die Hand. Da heißt es, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein. Unterstreicht dir das. Das ist, was Jesus von dir erwartet. Wenn du durch das Kreuz zur Auferstehung mit ihm gelangt bist, dann hast du eine Pflicht, Zeuge von dem zu sein. Du sagst, ja, aber weißt du, ich verstehe das mit dem Kreuz alles gar nicht so, ich kann das nicht bezeugen. Du sollst nicht ein Theologieprofessor sein. Du sollst nicht das Kreuz erklären. Das kann letztendlich sowieso keiner perfekt. Ja, wir haben alle nur eine Ahnung davon. Aber was du tun kannst, ist, du kannst erzählen, was in deinem Leben, seit du das Werk des Kreuzes, die Gnade des Kreuzes angenommen hast, passiert ist. Und das tun wir viel zu wenig. Es gibt eine hartnäckige Weigerung, im Leib Christi Zeugnis zu geben. Ach, weißt du, ich bin nicht so und ich kann nicht so reden voller und das ist so persönlich und das ist so privat. Ja, ich werde das nie vergessen. Ich habe so oft mit Frauen gebetet, wegen einem Knoten in der Brust. Und weißt du was, es ist leicht. Es ist so leicht. Du betest, du befiehlst diesem Knoten im Namen Jesu, dass er sich auflöst und verschwindet. Und er tut das. Ich habe noch nie eine Frau dazu bringen können, Zeugnis zu geben. Ja, weißt du, das ist so privat. Du redest mit jedem über alles. Sogar im Fernsehen, auf Facebook, im Internet, überall. Warum gibst du Gott nicht die Ehre? Gut, ich mach's dir leicht. Nehmen wir ein Frauentreffen, da sind keine Männer da. Gib Zeugnis bei einem Frauentreffen. Ich habe noch nie eine Frau, mit der ich das gebetet habe, dazu bewegen können, Zeugnis zu geben. Und bevor du jetzt überlegst, wie schlimm die anderen sind, wann bist du das letzte Mal geheilt, freigesetzt worden? Wann hat Jesus das letzte Mal in deinem Leben irgendein Gebet von dir erhört? Wann ist etwas passiert in deinem Leben, was dich gesegnet hat? Und wem hast du davon erzählt? Und ich finde, mindestens dreimal über eine Sache Zeugnis geben ist nicht viel. Das ist nicht wirklich viel. Also wenn ich von was begeistert, wie viele Leuten teilst du deine Facebook-Sachen mit? Ich meine, wenn du nur eine Tasse Kaffee trinkst und du hast eine neue Kaffeesorte und die ist toll. Nimm mal an, du hast, ich weiß nicht, ich kenne mich nicht aus, was so der Durchschnitt ist. Wie viel hat man so im Durchschnitt Facebook-Freunde? 300? Gut, Pastor Manfred hat 300, manche haben nicht so viel. Nein, er hat mehr, also gut. Ja, die vielen Freundinnen noch, gell? Ja, es sind halt mehrheitlich Frauen, das ist so. Ich mache da immer mal ein Späßchen drüber, weil ich nicht auf Facebook bin. Versteht ihr? Und du teilst 300 Leuten mit, wie gut der neue Kaffee war, wie gut die neue Kaffeesorte war oder wie schön dein Urlaubsstrand war oder wie toll dein Hotel ist oder wie schön das Essen ist. Wir waren gestern Abend zusammen essen, dann saßen am Nachbartisch Japanerinnen, ich nehme an, dass Japanerinnen waren. Die haben ihr Essen erst fotografiert, jeden einzelnen Gang fotografiert und ja, ich find's toll, klar, wenn du im Ausland bist und alles, ja, ich verstehe das. Aber warum machst du das nicht mit dem, was Jesus in deinem Leben getan hat? Ich verstehe, dass du das nicht unbedingt immer fotografieren kannst. Aber doch, das kannst du machen. Nimm mal, nimm, Nee, mach das mal. Also, ich ist einfach nur mal ein Vorschlag. Ja, das kann ich auf Facebook nehmen. Ich mach dir mal einen Vorschlag. Nehmen wir mal an, der Herr segnet dich mit einem Auto. Fotografier das Auto, stell es auf Facebook. Der Herr hat mich mit einem Auto gesegnet. Halleluja, ich bin so dankbar. Nehmen wir mal an, der Herr segnet dich mit 1000 Franken. Machst ein Foto von den 1000 Franken. Der Herr hat mich mit 1000 Franken gesegnet. Preis dem Herrn. In Klammern, ich bin ein Zehntengeber. Antwort mir oder melde dich bei mir, wenn du wissen willst, wie es geht. Wisst ihr, so oft habe ich das erlebt. Leute sind in diese Gemeinde, ich denke an eine bestimmte Person, die ist in diese Gemeinde gekommen. Es kam ein Aufruf und ich habe für diese Person gebetet. Diese Person ist geheilt worden von einem Hüftleiden, musste also eine Operation, die sie hätte machen müssen, nicht mehr machen. Nur allein, was da an Geld, an Zeit, an allem gespart worden ist. Dann habe ich, es war jemand, der nur zu Gast war in der Gemeinde, dann habe ich hintenrum gehört, dass die Person sich beschwert hat, weil ich ihr nicht erlaubt habe, in dieser Gemeinde Zeugnis zu geben, als ob ich das zu sagen hätte, als ob ich schon mal jemand verboten hätte, Zeugnis zu geben. Also haben wir die Person eingeladen und haben gesagt, komm doch und gib Zeugnis. Dann stand die Person hier vorne und hat Zeugnis gegeben und hat erzählt, wie sie gebetet hat für ihr Knie und wie ihr Knie geheilt wurde und wie geistlich diese Person ist, dass sie ihr Knie selber heilen konnte, so ungefähr. Das ehrt nicht Jesus. Manche Leute haben panische Angst, die Gemeinde zu ehren. Soll ich dir was sagen? Du ehrst meinen Mann, wenn du mich ehrst. Wenn du zu meinem Mann sagst, du hast... Bitte, also versteht's richtig, ich muss halt jetzt das Beispiel nehmen, ja, weil das einfach jetzt hier halt so passt. Ich kann ja nicht für andere reden. Aber wenn du zu meinem Mann sagst, deine Frau, was weiß ich, finde ich das und das und dann sagst du irgendwas Gutes, dann wird er dir nicht sagen, ja, das meine Frau, sagt mir doch lieber was Nettes. Nein, er fühlt sich geehrt. Versteht ihr? Er wird sagen, ja genau, ich finde sie auch so toll und ich liebe sie. Und verstehst du jetzt, warum ich sie geheiratet habe? Und ja, verstehst du, es tut etwas für ihn, es ehrt ihn. Und wir denken immer, wenn wir die Gemeinde loben, nein, nur Jesus, alle Ehre Jesus. Hallo, das ist seine Geliebte, das ist seine Braut, das ist seine Vertretung auf der Erde. Du kannst nicht Jesus ehren und seinen Vertreter auf der Erde runtermachen oder totschweigen. Und warum haben wir so viel Verklemmung davon zu reden, in welche Gemeinde wir gehen? Warum haben wir solche Verklemmung davon zu reden? Oder es ist kein Personenkult, wenn du jemand sagst, unser Pastor predigt wunderbar, ich werde jeden Sonntag gesegnet. Du bist weit weg davon, Menschen zu verehren. Ja, wir haben irgendwo alle diesen Komplex, alle Ehre dem Herrn. Gott ist geehrt, wenn seine Kinder geehrt werden. Gott ist geehrt, wenn seine Gesalbten, seine gesandten Männer Gottes geehrt werden. Warum redest du dauernd von Pastor Jens? Das kann ich dir sagen, weil Pastor Jens und Pastor Lena sind eins der besten Beispiele, Vertreter von Jesus Christus, die ich auf dieser Erde kenne. Wenn ich die beiden anschaue, ob du mit ihnen zusammen bist im Urlaub oder ob du mit ihnen zusammen bist auf irgendeiner Bühne zum Dienen, das spielt keine Rolle. Du schaust ihnen in die Augen und da schaut dich Jesus an. Und da habe ich überhaupt kein Problem, das zu sagen und sie zu loben und davon zu reden. Jesus ist nicht als leibliche Person hier. Er ist hier in dir und in mir. Und er ist geehrt, wenn du ihn gut vertrittst. Und du vertrittst ihn nicht gut, wenn du immer so tust, als würde alles außerhalb und unabhängig von der Gemeinde laufen. Ganz viele Dinge laufen gar nicht ohne Gemeinde. Und so viel Heilung passieren und so wenig Leute sind bereit, Zeugnis zu geben. Und wenn man dann Zeugnis gibt, es ist ja auch eine Art, wie gibt man Zeugnis? Ja, ich habe so viele Zeugnisse gehört. Es fängt schon da an, dass du das Mikrofon irgendwo am Bauch hältst und dann hier rumläufst und noch eine Show abziehst und ein bisschen. Und niemand weiß irgendwie, niemand hört was, versteht was und preist dem Herrn und dann setzt du dich wieder hin. Da fängt es ja schon an. Ja, so, da fängt es schon an. Warum nicht einfach hinter ein Pult stellen, das Mikrofon in die Hand nehmen. Bei denen kann man das gut, die kann man am Kinn anlehnen. Und jetzt konzentrierst du dich einfach auf den Herrn, weil dem willst du die Ehre geben und auf das, was du sagen willst. Anstatt, dass du hier eine große Show machst. Ja. Und wenn man dann jemand irgendwie sagt oder irgendwie, komm, ich halte dir das Mikrofon. Ja, denkst du, ich kann kein Mikrofon halten? Also wenn du mich so bevormundest, dann... Oder wenn man jemand sagt, schreib dir doch vorher auf, was du sagen willst. Denkst du, ich kann das nicht sagen, ich weiß das doch. Ja, aber es ist ein Unterschied, wenn du hinter so einem Pult stehst. Da kommen wir wieder an den Punkt mit Gehorsam. Sei doch ein bisschen belehrbar und gehorsam. Alles, was wir können, haben wir irgendwann mal gelernt. Was ist denn so schlimm dran, mal ein bisschen demütig zu sein? In manchen Veranstaltungen, wenn du Zeugnis gibst, in Amerika, vor allem auch in Großveranstaltungen, weißt du, wie Zeugnis geben da geht? Komm mal hier kurz. Da läuft das so. Da ist jemand, der geht mit dir vor, ja, und der steht dann so mit dir und hält dir dann das Mikrofon, so. Und dann kannst du dein Zeugnis geben. Und wenn der findet, du redest zu lange oder du redest einen Unsinn, dann kommt eine Zwischenfrage. Warum? Weil es nicht um dich geht. Es geht um Jesus. Es geht um das Kreuz zu ehren. Es geht nicht um dich und ob du gut aussiehst und ob du gut rüberkommst. Und das müssen wir anfangen zu verstehen. Und so viele Leute, die sich weigern, einfach Zeugnis zu geben. Ich finde, wir sollten gleich damit anfangen. Wie willst du? Apostelgeschichte 2, Vers 32. Diesen hat Jesus auferweckt, wovon wir alle Zeugen sind. Das ist aus einer Rede von Petrus. Die Antrittsrede sozusagen, die Pfingstrede von Petrus. Wovon bist du Zeuge? Was ist das Letzte, was Jesus gerade ganz aktuell in deinem Leben getan hat? Wo bist du gerade das letzte Mal gesegnet worden? Wo ist etwas, wo du froh bist, dass der Herr es für dich getan hat? Wann hast du überhaupt das letzte Mal Zeuge? Geh mal zurück, wann bist du das letzte Mal geheilt worden? Oder wann hast du das letzte Mal mit jemandem gebetet und eine Heilung erlebt? Ich sage euch mal, von was ich rede, zum Beispiel letzten Montag in der Bibelschule, Montag vor einer Woche in der Bibelschule, wo ich die letzte Stunde von dem Kurs Autorität hatte und dann habe ich die Gebetsschule übernommen. Ich habe es euch schon erzählt. Ja. Ich hatte nicht mal Zeit, mich groß vorzubereiten. Du betest einfach, du gibst dich dem Heiligen Geist hin, der Heilige Geist tut was und du lässt sofort Leute Zeugnis geben. Es geht nicht darum, oh, seht ihr, ich habe jetzt die Gebetsschule gemacht und jetzt, wo ich die Gebetsschule gemacht habe, da habe ich für die Leute gebetet. Nein, wisst ihr, ich habe es anders gemacht. Ich habe bewusst die eine Frau, die Zeugnis gegeben hat, ich habe bewusst gefragt, weil ich wusste, ich habe nicht mit ihr gebetet. Ich habe gefragt, wer hat für sie gebetet, um zu demonstrieren, es ist die Kraft Gottes, die durch jeden von uns fließt. Es braucht nicht mich. Ja, es brauchte vielleicht mich, um den Anstoß zu geben, dass die Studenten sich herausfordern lassen, sich dem hinzugeben, ja, in Geistesgaben zu wandeln und auch Hände aufzulegen. Da habe ich einfach den Studenten zweites Jahr gesagt, komm, wer von euch geht, betet. Tut das. Das ist, wie Reich Gottes funktioniert. Es geht nicht darum, dass wir alle wissen, nur Pastor Manfred weiß, was in der Bibel steht. Nur Pastor Manfred kann das richtig. Darum geht es überhaupt nicht. Pastor Manfred will nichts sehnlicher, als dass du auf sein Level von Schrifterkenntnis und Schriftauslegung kommst, damit du selber nicht mehr hier sitzen musst die ganze Zeit, sondern als Lehrer andere Lehren anderen weitergeben kannst oder was auch immer deine Berufung ist. Pastor Manfred möchte, dass, wenn du nicht berufen bist, Lehrer zu sein, selber das Wort zu lehren, dass du sehen kannst, wo spricht das Wort von dir und von deinem Leben und es damit zusammenbringst und erfolgreich bist. In deiner Firma, wo du arbeitest, dass du die Weisheit Gottes zur Verfügung hast. Dass die Stelle in Jakobus, wenn jemand Weisheit mangelt, so bitte er darum, so in Fleisch und Blut übergegangen ist, dass du jedes Mal, wenn du irgendeinen kniffligen Job hast bei der Arbeit, den Herrn um Weisheit bittest und dann hast du sie. Und wenn dann dein Chef dich fragt, ja, sie immer, wie machen Sie das? Sie haben immer die Beste. Wie machen Sie das? Dann sitzt du nicht da und sagst, ja, ich halt, sondern du sagst, ja, in der Bibel steht, wenn jemand Weisheit mangelt, kann er Gott bitten. Ich bitte dann Gott. Können Sie auch mal probieren? Ja, nein. Ja, und schon bist du im Gespräch. Da musst du nicht irgendwo an Leuten rumschütteln und sonst was. So, und ich werde diese Predigt nicht beenden, bevor ich nicht mindestens noch 2 bis 3 Leute gefunden habe, die jetzt bereit sind, das Kreuz zu ehren, indem sie Zeugnis geben. Ich weiß, zu einigen hat der Herr schon geredet. Ich nehme jetzt mal welche, die sich nicht immer melden. Martin.
Halleluja. Am Mittwoch hörten wir vom Pastor über Autorität und dass Gott ein Wort spricht. Wir sollen es befolgen. Dann am Donnerstag kam bei mir so eine Gruppe Wanderer und wir kennen die. Sie sind so ziemlich ungeduldige Leute. Und ich wollte die zuerst echt, weil ich hier ganz alleine war, wegschicken. Und dann bekam ich das Wort vom Herrn, wie ich das machen sollte. Und ich sagte dann zu ihnen, okay, wir machen das so und so. Und die wollten dagegen rebellieren, das nicht zu machen. Und ich sagte, wir machen das so. Und ein paar Mal kamen diese Angriffe, aber ich war dann wie wir es gehört haben, nach seinem Wort und genau so. Und dann lief es wirklich wie am Schnürchen und nachher waren alle happy. Kleine aus dem Alltag. Und dann habe ich zum Herrn gesagt, ja, ich möchte gern morgen, also heute jetzt in den Gottesdienst gehen. Das ist bisher noch nie am Karfreitag geschehen. Und dann gab mir der Herr das Wort, wie ich das machen sollte. Und ich machte es und Halleluja, ich bin hier.
Amen, Amen. Halleluja, Agnes.
Also in dieser Gebetsstunde war ich auch dabei und mein Knie ist auch geheilt. Ich bin nicht vorne gegangen, aber der liebe Gott wirkt überall. Und zwar bin ich froh darüber, weil ich seit Jahren wirklich starke Knieschmerzen gehabt habe. Ich habe über niemanden gesprochen, meistens vielleicht einige wissen das von meiner Familie, dass ich ab und zu wirklich mal wechseln müsste bei dem Stuhl schon auf die linke, also linke Fuß des Pedal umzustellen, weil ich rechts nicht mehr konnte. Und beim Autofahren hat das auch gestört und seitdem habe ich keine Schmerzen. Aber ich lebe aus Glauben und ich habe sehr viele Zeugnisse. Und jetzt muss ich noch zwei sagen, weil die sind auch sehr hart, dass die Katharina weiß, dass wir wirklich im Glauben leben. Und zwar, das hat wahrscheinlich sie auch gesehen, vorletzten Montag. Auch in diesem Montag habe ich sehr große Kämpfe gehabt. Die erste Stunde ging und dann in der ersten Pause habe ich gesehen, dass ich 4 Anrufe gehabt habe von einer Telefonnummer. Da habe ich in der Pause angerufen und das war ein Rechtsanwalt. Und er hat mir gesagt, ich habe gewusst, dass ich einen Gerichtstermin irgendwann habe. Ich habe das Thema dem meinem Mann gegeben, den Rechtsanwalt das Ganze weiterzuleiten und er soll sich darüber kümmern. Der ruft mich an und sagt, Frau Reinbold, Sie haben morgen einen Gerichtstermin. Ich habe gesagt, gut, ich bin gar nicht vorbereitet. Und dann sagt er, aber jetzt müssen Sie aber hin und so weiter und so weiter. Und dann habe ich gesagt, das geht nicht, ich habe keine Zeit und ich will auch nicht hin. Und dann habe ich gesagt, da müssen wir anders lösen, was gibt's da? Und wirklich den ganzen Tag habe ich gekämpft und wir haben Ende des Tages einen Vergleich machen können ohne das Gerichtstermin. Und das ist jetzt Vergangenheit. Letzten Montag war das auch ein Kampftag für mich. Da hatte ich mit Banker zu kämpfen. Wir haben eine Investition vor uns, also seit Jahren wollten wir den Nachbarnhaus schon kaufen, weil das Praxis und das Haus ein bisschen zu klein für uns ist. Und am Sonntag dürften wir das anschauen und Sonntag hat schon der Verkäufer gesagt, da gibt es 50 Leute auf dieses Haus. Und da gibt es denjenigen als das Haus, der erstmal das Geld gibt. Na gut, also so viel Geld habe ich nicht auf den Kante, also müsste ich halt den Banker fragen. Aber meine Vertreter, der die ganze Finanzierung für mich macht, habe ich Sonntag angerufen und sagte, ich gehe morgen in Urlaub. Und er hat, und meine Banker, der eigentlich alles mit ihm erledige, der geht auch schon, weil ich habe schon ein bisschen vorgefragt und wir haben eigentlich eine mündliche Zusage schon bekommen über dieses Haus, weil wir haben gewusst, dass es jetzt im Internet steht. Er sagt, aber ist auch derjenige, der die Zusage mündlich schon gegeben hat, geht auch in Urlaub. Also mein Vertreter in Urlaub, der Banker ist in Urlaub und ich soll jetzt das lösen. So habe ich gesagt, gut, aber die Unterlagen habe ich alle Sonntag auch weggeschickt. Wie gesagt, den schickst du auf jeden Fall per Mail noch Sonntag nachts in die Bank und den Rest erledige ich. Und da dürfte ich halt in Frankfurt anrufen in Zentrale und mal eine Banker suchen, der überhaupt meine Unterlagen angeschaut hat. Und der liebe Gott hat erlaubt, dass ich innerhalb einer Stunde eine Zusage bekommen habe, verbindlich, von einer Bank, der über mehrere hunderttausend Euro geht. Und das dürfte ich weiterleiten und jetzt haben wir schon den Vorvertrag.
Halleluja. Halleluja. Und wisst ihr, was passiert, es passieren zwei Dinge, wenn wir anfangen, Zeugnis zu geben. Wir ehren, was Jesus am Kreuz gemacht hat. Wir tun, was er uns gesagt hat, wir sind gehorsam, aber wir bauen uns auch gegenseitig auf. Ist das nicht ermutigend? Ich meine, es ist so ermutigend. Und ich möchte gerne eigentlich, dass wir anfangen, eine Kultur in die Richtung zu entwickeln. Und ich habe es zeitweise gemacht und dann ging es immer, wenn ich ganz vielen Leuten hinterhergelaufen bin, hast du nicht ein Zeugnis, hast du nicht ein Zeugnis? Lass es uns doch andersrum machen, von jetzt an. Lass es uns doch so machen, dass jeden Sonntag, ich würde das einfach vielleicht, es gibt immer Ordner hier draußen an der Tür, steht immer ein Ordner da. Wenn ihr kommt und begrüßt den Ordner, wenn ihr gerade den Stefan als Ordnerchef nicht seht, ihr sagt doch dem Ordner, ich habe ein Zeugnis. Und kurz vorm Gottesdienst, wenn wir kommen, kann der Türordner uns ja dann sagen, es gibt 3 Leute, die Zeugnis geben wollen oder so. Einfach, dass wir wie eine Kultur entwickeln, Gott auf diese Weise zu ehren. Das ist so wichtig. Und es ist so ermutigend. Janine?
Ja, dann komm du. Aber wir können auch den ganzen Nachmittag so weitermachen.
Ich wollte es eigentlich schon länger erzählen. Von einem Heilungszeugnis von Olivia. liegt schon länger zurück. Sie hatte immer so große Mandeln, konnte auch in der Nacht nicht gut schlafen, also nicht gut atmen und war also wirklich fast alle zwei Wochen krank. Und dann haben wir, also der Vers, wir sollen zu den Ältesten gehen und sie werden die Hand auflegen. Das hat Katharina einmal gemacht. Und sie hat auch, also über ein Jahr musste sie immer Cortison nehmen. Und dann haben wir ab diesem Tag aufgehört mit dem Cortison-Spray. Und jetzt ist das, also von da an war sie praktisch nicht mehr krank. Also das war noch vor dem Kindergarteneintritt und diesen zwei Jahren Kindergarten hat sie vielleicht zweimal gefehlt und sie war immer gesund. Und das Lustige war noch, also die Mandeln, die sahen nicht anders aus wie vorher. Die waren genau gleich groß und es war immer so an der Kippe, dass sie es operieren musste. Die waren genau gleich groß, aber alle Beschwerden waren weg. Ja.
Amen. Und eins will ich noch sagen. Es spielt keine Rolle eigentlich, was für eine Person betet, weil Jesus lebt in jedem. Jesus lebt in dir und in mir. Und wichtig ist einfach, dass wir lernen, die Kraft Gottes weiterzugeben. Und damit ehren wir das Kreuz am allermeisten.